Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der katholische Theologe Hans Küng hat mal in diesem Programm gesagt, im Grunde geht es darum, dass wir uns fragen, nicht was sagt das Kirchenrecht, was sagt der Papst so und so, sondern was würde Jesus sagen, wenn er hier wäre, der Nazarener. Seit gestern ist Hans Küng nicht mehr da und wir können ihn nicht mehr fragen, was würde er sagen zur Lage seiner katholischen Kirche. Hans Küng, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Theologen, ist gestern im Alter von 93 Jahren gestorben. Sein Leben und sein Erbe würdigen wir in dieser Sendung. Spätestens seit dem Entzug seiner Lehrerlaubnis durch die katholische Kirche war der aus der Schweiz stammende Theologe Hans Küng auch Nicht-Theologen ein Begriff. Bewegt vom Schwung des Zweiten Vatikanischen Konzils war dieser Hans Küng mehr und mehr enttäuscht, wie wenig der Schwung tatsächlich sich ausgewirkt hat in der katholischen Realität und wie wenig diese Kirche und die Entscheidungsträger bereit waren, Veränderungen zuzulassen. Vor allem Veränderungen in Fragen von Macht und Deutungshoheit. Dass die katholische Kirche zu oft mit mittelalterlichen Regeln argumentiere, statt ihre Haltung aus den Texten der Bibel zu begründen, das hat Küng ihr zeitlebens vorgeworfen. Burkhard Schäfers blickt zurück auf das Leben dieses Theologen.
Es gebe zwei Formen, heute katholisch zu sein, behauptete Hans Küng vor einigen Jahren. Da seien einmal die vom Konzil bewegten Leute, erneuerungsfreudig, und die anderen, die nach rückwärts blickten. Damit beschrieb Küng zugleich sich selbst und seinen Weggenossen Josef Ratzinger. Beide Theologen des Zweiten Vatikanischen Konzils, Professoren in Tübingen, fast gleich alt. An dem, was der spätere Papst Benedikt und sein polnischer Vorgänger Johannes Paul II. Vertraten, arbeitete sich Küng ab, fast sein ganzes Leben lang.
Wenn Sie zum Beispiel den, ich weiß nicht wie schweren, Katechismus der katholischen Kirche ansehen, was man jetzt eigentlich als Maßstab nehmen soll, das ist doch nicht Verkündigung. Wenn der Glaube ein Kilo braucht von Dokumenten und so weiter, was man da alles glauben soll, das ist inakzeptabel. Und wie man redet von Glaubenswahrheiten, ist immer noch in den Formeln der hellenischen Konzilien, in mittelalterlichen Theologie.
Hans Küng war schwer enttäuscht, weil Rom aus seiner Sicht die Ergebnisse des Zweiten Vatikanums in den folgenden Jahrzehnten nicht umsetzte. Päpstlicher Absolutismus, der Gehorsam der Bischöfe und Konformismus seien stärker als jeder Reformwille. Dabei hätte Küng selbst Karriere in der Kurie machen können, lehnte das Angebot von Papst Paul VI. Aber ab.
Früh krümmt sich, was ein Kardinal werden will. Nicht? Also man muss natürlich dann schon, das hat mir der Papst damals auch gesagt, ich sehe noch seine Geste, wie er so mit seinen schlanken Händen so die Linie, ja, man muss sich halt etwas anpassen.
Das wiederum passte dem 1928 in der Schweiz geborenen Küng nicht.
Ich komme natürlich aus dem Land Wilhelm Tells und wir sind also nicht in einem Untertanenstaat groß geworden. Wenn also ein Schweizer Bauern einem Schweizer Bundesrat, also einem unserer 7 Regierungsmitglieder, die Hand gibt, so wird er eher den Kopf etwas höher hochhalten als sonst und sie auf gar keinen Fall einen Knicks machen. Also wir sind gewohnt, gerade rauszureden. Warum soll man da immer nur kriechen? Ein aufrechter Gang geziemt auch einem Theologen.
An Selbstbewusstsein, manche sagen auch Selbstverliebtheit, mangelte es Hans Küng nicht. Der Sohn eines Schuhhändlers wuchs in einer katholischen, wohlhabenden Familie auf. Nach dem Abitur in Luzern studierte er Philosophie und Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, anschließend in Paris. 1954 wurde er in Basel zum Priester geweiht. 1960 kam der damals 32-Jährige als Professor für Fundamentaltheologie an die Universität Tübingen. Küng setzte sich innerkirchlich für die Abschaffung des Zölibats, die Gleichberechtigung der Frau und die Ökumene ein, sowie gegen die strikten Verbote von Empfängnisverhütung und Abtreibung. Als einen Erfolg beim Zweiten Vatikanischen Konzil verbuchte er die Einführung der Volkssprache in der Liturgie. Doch in Rom beäugten sie zunehmend kritisch, was Küng lehrte und publizierte. Bücher über kirchliche Strukturen und die päpstliche Unfehlbarkeit brachten ihm Untersuchungen und eine Rüge durch die Glaubenskongregation ein. 1979, kurz vor Weihnachten, entzog ihm die Deutsche Bischofskonferenz die kirchliche Lehrerlaubnis. Seine erste Reaktion damals?
Ich halte es für einen Skandal, dass in einer Kirche, die sich auf Jesus Christus berufen will, in einer Kirche, die die Menschenrechte neuerdings verteidigen will, dass in einer solchen Kirche noch Inquisitionsprozesse im 20. Jahrhundert durchgeführt werden. Wenn man nicht mehr fragen darf in der katholischen Theologie, dann weiß ich wirklich nicht, warum man überhaupt noch Theologie treiben soll.
Zunächst versuchte Küng, die Entscheidung rückgängig machen zu lassen, vergeblich. Er blieb zwar katholischer Priester, seinen Tübinger Lehrstuhl für Dogmatik indes konnte er ohne die Missio Canonica nicht behalten.
Ja, am schlimmsten waren natürlich die 4 Monate vor Weihnachten 79, als die Missionszug da war, bis April zum Semesterbeginn hier in Tübingen. 4 Monate, die schlimmsten meines Lebens, wo ich nicht wusste, was aus mir wird. Also das waren schwierige Zeiten und ich möchte es nicht verheimlichen, dass mich das bis an den Rand der physischen Erschöpfung geführt hat.
Letzten Endes aber ging der kritische Theologe gestärkt aus der Sache hervor. Der Entzug der Lehrerlaubnis hatte ihm viel Aufmerksamkeit und Zuspruch gebracht. Die Uni Tübingen behielt ihn als fakultätsunabhängigen Professor für ökumenische Theologie. Er weitete sein Themenspektrum, hielt gemeinsam mit dem Schriftsteller Walter Jens Vorlesungen über Blaise Pascal, Thomas Mann und Hermann Hesse, gab zahllose Interviews und lehrte als Gastprofessor in Chicago, Toronto und Houston. Außerdem entwickelte Küng seine Idee eines sogenannten Weltethos. Er forderte einen Grundkonsens über verbindliche Werte sowie globale ethische Standards für eine Erneuerung der internationalen Beziehungen. Er sei von den Problemen der katholischen Kirche und der Christenheit zu den Problemen der Weltreligionen und schließlich des Weltfriedens gekommen, so Küng.
Ich glaube, ich hätte die Weltethos-Idee nie gehabt, wenn ich einfach hätte weiter Dogmatik dosieren müssen. Und ich bin sehr froh über die Entwicklung, auch wenn sie nicht beabsichtigt war von römischer Seite. Ich habe dadurch den Weg gehen können, im Dienst an der Einheit der Kirche zum Frieden unter den Nationen bis hin zur Gemeinschaft der Nationen. Ich konnte für die UNO wirken, für die UNESCO wirken.
1995 gründete Hans Küng die Stiftung Weltethos mit dem Ziel, interreligiöse und interkulturelle Forschung, Bildung und Begegnung zu fördern. Er wurde deren erster Präsident und initiierte in Tübingen öffentlichkeitswirksame Weltethos-Reden mit Gästen wie Kofi Annan oder Desmond Tutu. 2001, kurz nach den Terroranschlägen am 11. September, sprach Küng vor der UN-Vollversammlung in New York über den Dialog der Kulturen. Einer seiner Lehrsätze lautete: Kein Friede unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen.
Man realisierte es jetzt langsam, dass die Religionen, die so verschieden sind in ihrer Dogmatik, in ihrer Glaubenslehre, dass sie eben sich in den ethischen Normen, in dem, wie man praktisch ein humanes Leben führen soll, sehr viel mehr übereinstimmen, als man je geahnt hätte.
Trotz aller Weltpolitik ließ ihn die katholische Kirche nicht los. Sie müsse sich stärker an Jesus und seiner Botschaft orientieren, nicht an Kirchenrecht, Konzilien und Päpsten, wiederholte Küng immer wieder. 2005 empfing Papst Benedikt den Schweizer Theologen, nach jahrzehntelanger Eiszeit zwischen den beiden, zu einer 4-stündigen Privataudienz. Das Gespräch sei freundschaftlich gewesen, auf Augenhöhe, so Küng. Doch strittige Fragen wurden ausgeklammert. Immer wieder hielt man Hans Küng vor, wäre er kompromissbereiter gewesen, hätte er in Rom mehr erreicht.
Es sind ja keine Kleinigkeiten, um die da gestritten wird. Und da bin ich zwar verhandlungsbereit, aber wenn es natürlich darauf ankommt, kann sie nicht einfach Kompromisse machen, ob wir einen päpstlichen Absolutismus dulden sollen, wo einer meint, er kann über die Pille befinden, über alle Fragen der Moral befinden.
Mit dem Jahr 2013 wurde es dann doch auf gewisse Art und Weise versöhnlich zwischen Küng und seinem Gegenspieler Ratzinger. Erst trat Benedikt als Papst zurück, dann Küng als Präsident der Stiftung Weltethos. Das Pontifikat von Franziskus begleitete er mit deutlich mehr Wohlwollen.
Der Papst soll im Kollegium der Bischöfe eingebunden werden. Er soll sich also eingebunden fühlen mit dem Volk Gottes. Und da hat nun Papst Franziskus auch erstaunlicherweise sofort ganz andere Seiten aufgezogen und er lässt nun Fragen, die Laienschaft eingeschaltet. Das ist zum ersten Mal, dass man tatsächlich auch die Basisdemokratie in der Kirche ernst nimmt.
Hat Küng einen Anteil daran, dass in der katholischen Kirche bestimmte Fragen offener diskutiert werden? Dass mancher Bischof weniger auf Rom blickt, sondern regionale Lösungen favorisiert? Zumindest in der Wissenschaft hätten Theologen heute mehr Freiheiten, meint Johanna Rahner, Professorin für ökumenische Theologie, eine der Nachfolgerinnen von Hans Küng an der Universität Tübingen.
Die Themen, die Hans Küng damals sozusagen seinen Lehrstuhl gekostet haben, das sind jetzt Themen, die gehören zur Standardausbildung der Theologiestudierenden in der heutigen Zeit. Also die Anfragen, auch die kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Interpretationen der lehramtlichen Vollmacht in der katholischen Kirche sind angeregt durch den Fall Küng, heute auf einer ganz anderen Ebene zu diskutieren, als es damals der Fall war. Es hat tatsächlich ausgelöst durch die Affäre Küng eine Diskussion innerhalb der Theologie und innerhalb der lehramtlichen Äußerungen eingesetzt.
Heiße Eisen scheute Hans Küng bis ans Lebensende nicht, auch nicht in eigener Sache. Der an Parkinson erkrankte Theologe warb für ein selbstbestimmtes Sterben und widersprach damit einmal mehr der katholischen Lehre. Zwar sei das Leben ein Geschenk Gottes, so Küng, aber es sei zugleich in die Verantwortung des Menschen gegeben, auch was das Wann und Wie des Sterbens angehe.
Ich habe ein reiches, zum Teil sehr spannendes Leben erlebt, auch mit vielen Kämpfen. Und ich bin nicht jedenfalls jetzt bereit, noch sozusagen in eine Periode einzutreten, wo ich eben nur noch, wie ich immer formuliere, der Schatten meiner selber bin. Ich möchte so sterben, wie ich es selber mir vorstelle.
Hans Küng ist gestern im Alter von 93 Jahren in Tübingen verstorben. Burkhard Schäfers hat zurückgeblickt auf sein Leben. Und wir blicken gleich weiter zurück und auch nach vorne, gleich im Gespräch mit dem Küng-Schüler und engen Freund Karl-Josef Kruschel. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Tag für Tag. Und jetzt am Telefon ist der katholische Theologe Karl-Josef Kruschel, in vielerlei Hinsicht dem Projekt Weltethos von Hans Küng eng verbunden, vor allem aber ein Schüler und langjähriger enger Freund von Hans Küng. Lieber Herr Kruschel, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kruschel, wir haben ja gerade im Beitrag gehört, Küng, der war selbstbewusst, vielleicht war er auch ein bisschen selbstverliebt, auf jeden Fall, er hatte Präsenz. Das ist die vielleicht die öffentlich wahrnehmbare Seite. Wie haben Sie, Herr Kruschel, Ihren Freund und Lehrer privat erlebt?
Nun, ich war ja über Jahrzehnte Mitarbeiter, engster Mitarbeiter von Hans Küng und habe sein Werk begleitet und natürlich tagtäglich in der Zusammenarbeit gespürt, welche Herausforderungen er und auch Ansprüche er an Mitarbeit stellt. Hans Küng war ein harter Arbeiter, der keine Minute ungenutzt ließ, der mit einer unerschöpflichen Energie sich ein Tagespensum abverlangte. Und das hatte auch Konsequenzen für uns Mitarbeiter. Das war nicht immer angenehm. Das waren zum Teil auch harte Auseinandersetzungen und harte Zumutungen. Aber es war natürlich ein ungeheurer Reichtum, den man zurückbekommen hat, wenn man sein Werk begleitet. Und von diesem Reichtum bin ich tief geprägt.
Wie haben Sie ihn in den letzten Jahren erlebt, nachdem er seine Parkinson-Erklärung öffentlich gemacht hat?
Ja, Sie können sich vorstellen, welches Kontrastbild das war für mich, das mit anzusehen natürlich Traurigkeit auslöst, auch Betroffenheit auslöst. Ich habe ihn ja in seinen brillantesten Zeiten erlebt, in seinen kämpferischen Zeiten, in seinen wissenschaftlich herausragenden Zeiten. Das alles habe ich erlebt und dann sehe ich eben nur noch den Menschen Hans Küng am Ende, der tief gezeichnet ist von dieser Parkinson-Krankheit. Langsam entschwinden ihm sozusagen die Sinne. Am Ende konnte er weder lesen noch sprechen. Ich habe ihn also in sehr verschiedenen Rollen in meinem Leben kennengelernt und am Ende war ich noch sein Vorleser, einer der Vorleser, die noch in sein Haus kamen. Und ich hatte es mit einem Menschen zu tun, der nicht mehr lesen und der nicht mehr sprechen konnte. Das hat einen natürlich tief berührt.
Über Hans Küng sind ja vor allem zwei Bilder im Umlauf. Da gibt es einmal den Theologen, der verständigen will, Positionen ausgleichen will. Und dann gibt es eben natürlich auch den Rebell, der unter größtem Druck von seinen Positionen nicht abweicht. Welches Bild ist näher an der Realität?
Nun, dass er an bestimmten Überzeugungen festhält, ist ja nicht seiner Eitelkeit geschuldet. All diese psychologischen Kategorien bleiben oberflächlich, sondern der tiefen Überzeugung, auch wissenschaftlich erarbeiteten Überzeugung, dass er eine Botschaft zu vertreten hat, so wie er sie versteht. Das ist die Botschaft Jesu, die Aufforderung zur Nachfolge. Und da verweise ich auf sein Buch Christsein. Das ist sein grundlegendes Buch von 1974. Da hat er begründet aus den Quellen des Neuen Testamentes, was Nachfolge Christi bedeutet. Und aus dieser sozusagen diesem Rückzug oder dieser Rückbindung an die Botschaft Jesu entstehen seine Reformforderungen. Das hat mit Eitelkeit und Selbstbezogenheit überhaupt nichts zu tun, sondern er war der Meinung, zum Zentrum des Christlichen gehört diese Botschaft und nicht das, was an Traditionen und Überlieferungen sich angelagert hat. Die kann die Kirche loslassen. Sie gehören nicht zur Identität. Und wenn es vielleicht einen Grundkonflikt gibt zwischen den Beharrungskräften, Stichwort Ratzinger, und den Reformkräften, Stichwort Güng, dann liegt er darin, worin besteht die Identität der Kirche? In den Traditionsbeständen, die verteidigt werden müssen, die über Jahrhunderte gewachsen sind, oder in der Identität, die aus der Botschaft Jesu direkt stammt? Ich glaube, das ist der Hauptkonflikt, und den soll man nicht durch Psychologisierung oder charakterologische Reflexionen sozusagen bagatellisieren.
Jetzt haben ja Küng und Josef Ratzinger, den haben Sie erwähnt, haben ja, wenn man so will, unterschiedliche Fragen an die Zukunft ihrer Kirche gestellt. Sie haben es gerade kurz skizziert. Der eine fragt, wie viel darf man abgeben, ohne sich selbst zu verlieren? Und der andere fragt, verlieren wir uns nicht selbst, wenn alles so bleibt, aufbauend auf Traditionen, so wie es ist? Wessen Frage hat sich denn in der jetzigen Gegenwart, also mehr als 5 Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, durchgesetzt?
Ja, Sie beschreiben exakt noch einmal das Dilemma oder die Spaltung, die nach dem Konzil eingetreten ist, eben zwischen den Reformern, die sagen, wir müssen noch konsequent weitergehen, und den Beharrern, die sagen, um Gottes Willen, wir dürfen nicht alles aufgeben. Das ist ja bis heute nicht entschieden. Nehmen Sie den Fall jetzt der jüngsten Erklärung des Vatikan zur Segnung von homosexuellen Paaren. Es hat seit der Kölner Erklärung, einer berühmten Erklärung, die über 1000 Theologieprofessoren unterschrieben haben, keinen solchen Aufstand mehr gegeben in der katholischen Theologie und auch in der Kirche. Also eine Distanz direkt zu einer vatikanischen Erklärung, die man überhaupt nicht akzeptieren kann, weder theologisch noch moralisch akzeptieren kann, und wo sogar der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz erklärt hat, diese Erklärung sei falsch und das würde an der Segnungspraxis, die man schon eingeführt hat, nichts ändern. Das ist noch einmal gewissermaßen im Brennspiegel, zeigt diesen Konflikt zwischen den Traditionskräften und den Reformkräften, und jede vertritt eine andere Theologie. Das möchte ich damit unterstreichen. Das hat mit der Psychologie der Personen auch zu tun, aber nicht ausschließlich. Sie vertreten eine andere Interpretation der Lehre und ein anderes Paradigma, sozusagen die christliche Identität zu definieren.
Sie haben in einem Gespräch mit unserem Sender vor etwa 3 Jahren gesagt, unter dem amtierenden Papst würde Hans Küng heute nicht mehr die Lehrerlaubnis entzogen werden. Auf der anderen Seite, Sie haben ja gerade das rigorose Nein der katholischen Glaubenskongregation erwähnt, also zur Segnung homosexueller Paare. Da hat man doch schon den Eindruck, im Grunde ist es trotzdem der gleiche patriarchal-autoritäre Geist, der im Vatikan herrscht, wie vor 40 Jahren.
Ja, das ist wohl so. Und die Hoffnung, die auch Hans Küng hatte auf die Erneuerung des Papsttums, den er ja als Petrusdienst verstanden wissen und auch erhalten wissen wollte, diese Hoffnungen sind ja wohl doch erodiert in den letzten 3 Jahren. Sowohl in Sachen Ökumene ist nichts vorangegangen, also das Jahr 2017 wurde nicht genutzt für einen stärkeren Ökumenismus von Seiten der katholischen Kirche. Und jetzt auch natürlich dieser Entscheid ist ein Rückfall in alte Traditionsbestände, aber auch die Äußerungen des Papstes zum Verbot der Frauenordination. Nein, das lässt sicher nicht erwarten, dass wir unter diesem Pontifikat noch einmal eine konsequente Fortsetzung der Reformagenda erleben, wohl im Gegenteil.
Ich nenne es jetzt mal Bedeutungsverlust der christlichen Kirchen und eben natürlich auch der katholischen Kirche in der Moderne, der ist ja enorm. Man hat das Gefühl, dass die Gesellschaft eigentlich nicht mehr so allzu drängend wartet auf Impulse, die aus den Kirchen kommen. Also zum Beispiel für die letzte Enzyklika des amtierenden Papstes haben sich nur noch wenige Menschen interessiert. Wäre das möglicherweise alles anders? Hätte man sich bei innerkirchlichen Reformen an Küng oder mehr an Küng orientiert in den vergangenen Jahren?
Küng ist ja nur die Symbolfigur für viele, die ja diese Reformen für überfällig halten. Ja, in der Tat. Auch Küng war ja immer der Meinung, wenn wir innerkirchlich nicht eine neue Glaubwürdigkeit dadurch bekommen, dass wir die alten Traditionsbestände neu interpretieren, durch Reformen ersetzen, dann können wir auch nach außen hin nicht glaubwürdig sein. Und das Schlimme ist in der Tat, dass gerade in einer Zeit der Pandemie, wo die Öffentlichkeit auf ein glaubwürdiges Wort von Seiten der Kirche, die Kirche könnte Gewissen der Nation sein, sie könnte eine prophetische Stimme sein, angesichts des Werteverfalls, den wir in unserer Gesellschaft erleben, also Verteidigung der Werte ohne Verfallsdatum, ist sie geschwächt durch die innerkirchliche Reformunfähigkeit und natürlich durch den Missbrauchsskandal. Das ruft in katholischen Christenmenschen wie mir und natürlich auch Hans Küng Zorn und Verzweiflung hervor. Nicht? Die Kirche bekommt diese Skandale nicht los und schwächt damit ihre Autorität nach außen, denn diese Gesellschaft braucht diese prophetische Stimme. Davon bin ich fest überzeugt. Und mir ist Kirche nicht egal, wie vielen Zynikern und Kirchenverächtern und auch Hans Küng war Kirche nicht egal, aber eine Kirche, die sich an der urchristlichen Botschaft orientiert. Das muss der Maßstab sein.
Ja, tatsächlich hat Hans Küng ja die katholische Kirche trotz allem Konflikt, trotz auch der Entzug seiner Lehrerlaubnis ja nicht verlassen. Und jetzt seine theologische Arbeit, die ist in den letzten Jahren in seinem Projekt Weltethos gegipfelt, möchte ich fast sagen. Also eine Basis für interreligiösen Dialog. Sie sind diesem Projekt ja eng verbunden. Wie war sein, wenn Sie das sagen können, sein theologischer Weg dorthin? Gab es da einen roten Faden, also vom Theologen bis hin zum, ich nenne es jetzt mal, Religionsdiplomaten?
Ja, aber Religionsdiplomat ist schon der falsche Ausdruck. Denn er hat ja den Dialog der Weltreligionen in großen Monographien eben fundiert theologisch begründet. Und zwar aus der Kenntnis, aus der intimen Kenntnis der verschiedenen Religionen heraus. Ich denke an seine großen Monographien zu Judentum und Islam. Und der Weg war in der Tat konsequent. Er hat das ja selber mal mit immer weiter ausgreifenden Kreisen beschrieben. Er hat sich in den 60er Jahren vor allen Dingen um Fragen der innerchristlichen Ökumene gekümmert, mit großen Monographien, wo er das Kirchentrennende seit der Reformation zu überwinden trachtete. Dann in den 70er Jahren die Auseinandersetzung mit dem Säkularismus, also mit dem säkularen Zeitgeist, indem er das Christsein neu begründet hat aus den Quellen heraus und den Gottesglauben gegenüber der Religionskritik verteidigt hat. Und dann eben in den 80er Jahren die Auseinandersetzung mit dem religiösen Pluralismus auf Weltebene. Christentum ist nicht die einzige Religion auf dieser Erde, sondern ist herausgefordert durch Alternativangebote, durch den Wahrheitsanspruch, den andere Religionen ebenfalls erheben. Und zugespitzt dann lief das aus in den 90er Jahren konsequent in diesem Projekt Weltethos, womit Küng ja endgültig gewissermaßen die Enge von Theologie und Kirche überwunden hat und jetzt eine mahnende Stimme auch für die Gesamtgesellschaft war, auch für die Weltgesellschaft war. Und kein Programmwort hat ihm ja so viel internationale Beachtung verschafft als dieses Stichwort Weltethos. Wenn Sie sich vorstellen, ein katholischer Theologe, nicht wahr, schafft es den britischen Premierminister Tony Blair, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan und den großen Versöhner der Rassen Desmond Tutu aus Südafrika nach Tübingen zu bringen für eine Weltethos-Rede. Da sehen Sie die Reichweite und die Wirkungskraft dieser Idee, kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Und dieses Programmwort bleibt und wird uns die nächsten Jahrzehnte weiter beschäftigen, denn der Friede unter den Nationen ist ja nicht gesichert und auch der Friede unter den Religionen nicht und das bleibt weiter auf der Agenda.
Sagt Karl-Josef Kuschel, katholischer Theologe, Schüler, enger Mitarbeiter, enger Freund von Hans Küng. Und mit ihm habe ich gesprochen über Hans Küng, der gestern im Alter von 93 Jahren in Tübingen gestorben ist. Herr Kuschel, haben Sie vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt die Nachrichten und dann die Sendung Agenda. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.